Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Behind the dark walls, a nightmare world of horror.
Während meiner Kindheit war meine Familie wie ein Tropfen Wasser in einem reißenden Fluss. Wir verweilten nie lang an einem Ort. Wir ließen uns auf Rhode Island nieder, als ich 8 war, und wir blieben dort, bis ich in Colorado Springs aufs College ging. Die meisten meiner Erinnerungen sind mit Rhode Island verbunden, aber es gibt Fragmente im Dachboden meiner Erinnerung, die zu all den Wohnungen gehören, in denen ich lebte, als ich um einiges jünger war. Die meisten dieser Erinnerungen sind sinnlos und unklar. Einem anderen Jungen im Hof eines Hauses in North Carolina hinterherrennen, der Versuch, ein Floß zu bauen, um damit auf einem Bach hinter unserer Wohnung zu treiben, die wir in Pennsylvania gemietet hatten. Aber es gibt auch Dinge, an die ich mich glasklar erinnern kann, als wären sie erst gestern geschehen. Ich denke manchmal darüber nach, ob diese Erinnerungen nicht einfach Träume waren, die von meiner lange anhaltenden Krankheit an diesem Sommer produziert wurden, aber tief in meinem Herzen weiß ich, dass sie echt sind. Wir lebten damals in einem Haus direkt vor der geschäftigen Metropole namens New Vineyard in Maine, 643 Einwohner. Es war ein riesiges Haus, besonders für eine Familie, die nur 3 Personen fasste. Es gab Räume, die habe ich in den 5 Monaten, die wir dort wohnten, nicht einmal gesehen. Es war schon eine riesige Platzverschwendung, aber es war damals das einzige Haus auf dem Markt, das nicht mehr als eine Stunde vom Arbeitsplatz meines Vaters entfernt lag. Am Tag nach meinem 5. Geburtstag bekam ich Fieber. Der Arzt meinte, ich hätte Mononukleose, eine infektiöse Erkrankung. Das bedeutete kein wildes Spielen mehr und noch mindestens 3 weitere Wochen Fieber. Es war eine schreckliche Zeit, um bettlägerig zu sein. Wir waren gerade dabei, unsere Sachen zu packen, um nach Pennsylvania zu ziehen, und das meiste von meinem Zeug war schon in Boxen verpackt und ließ meinen Raum kahl zurück. Meine Mutter brachte mir mehrmals täglich Bücher und Ginger Ale ans Bett, und sie wurde für die nächsten Wochen meine primäre Unterhaltung. Die Langeweile wartete meistens gleich hinter der nächsten Ecke. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, wie ich Mr. Whitemouth traf. Ich glaube, es war ungefähr eine Woche, nachdem die Krankheit bei mir festgestellt wurde. Die erste Erinnerung an diese kleine Kreatur war, dass ich ihn fragte, ob er einen Namen hätte. Er sagte, ich solle ihn Mr. Whitemouth nennen, denn sein Mund war riesig. Eigentlich war alles an ihm riesig im Vergleich zu seinem Körper. Sein Kopf, die Augen, die krummen Ohren, aber sein Mund war mit Abstand das Größte. »Du siehst aus wie ein Furby«, sagte ich, während er eines meiner Bücher durchblätterte. Mr. Whitemouth stoppte und sah mich verwundert an.
»Furby? Was ist ein Furby?«
fragte er. Ich zuckte mit den Schultern. »Du weißt schon, das Spielzeug, der kleine Roboter mit den großen Ohren. Du kannst ihn streicheln oder füttern, fast wie ein richtiges Haustier.«
»Oh«,
sagte Mr. Whitemouth und fuhr fort.
»So einen brauchst du nicht. Die sind nicht das gleiche wie ein echter Freund.«
Ich erinnere mich noch, dass Mr. Whitemouth immer verschwand, wenn meine Mutter vorbeikam, um zu sehen, wie es mir ging.
»Ich liege unter deinem Bett«,
erklärte er später.
»Ich möchte nicht, dass deine Eltern mich sehen, denn ich habe Angst, dass sie uns nicht mehr spielen lassen.«
An diesen ersten Tagen machten wir nicht viel. Mr. Whitemouth sah meine Bücher an, fasziniert von den Geschichten und Bildern, die sie enthielten. Am 3. oder 4. Tag, nachdem ich ihn traf, begrüßte er mich mit einem riesigen Grinsen im Gesicht.
»Ich habe ein lustiges Spiel, das wir spielen können«,
sagte er.
»Wir müssen warten, bis deine Mutter vorbeikommt, um nach dir zu sehen, denn sie darf nichts davon wissen. Es ist ein geheimes Spiel.«
Nachdem meine Mutter zur üblichen Zeit vorbeikam, um mir Bücher und Soda zu bringen, schlüpfte Mr. Whitemouth unter meinem Bett hervor und zog an meiner Hand.
»Wir müssen zum Raum am Ende des Flures gehen«,
sagte er. Ich protestierte anfangs noch, denn meine Eltern hatten mir verboten, mein Bett ohne ihre Erlaubnis zu verlassen, aber Mr. Whitemouth fuhr fort, bis ich nachgab. Im Raum standen keine Möbel, die Wände waren kahl. Es gab nicht mal Tapete. Das einzig Besondere war das Fenster gegenüber der Tür. Mr. Whitemouth schnellte durch den Raum und drückte das Fenster auf. Er forderte mich dann mittels Handzeichen dazu auf, einen Blick nach unten zu werfen. Wir waren im zweiten Stock des Hauses, aber es lag auf einem Hügel, sodass der Fall viel länger gewesen wäre als zwei Stockwerke.
»Ich tue hier oben gern so, als ob«,
erklärte Mr. Whitemouth.
»Ich tue so, als ob ein großes, weiches Trampolin unter diesem Fenster gespannt ist und ich springe. Wenn du es dir stark genug vorstellst, dann hüpfst du direkt zum Fenster zurück und das leicht wie eine Feder. Ich will, dass du es ausprobierst.«
Ich war 5 Jahre alt und hatte Fieber, also kam nur ein Hauch von Skepsis auf, als ich nach unten blickte und darüber nachdachte. »Es ist ein langer Fall«, sagte ich.
»Aber das macht doch den Spaß aus. Es wäre einfach nur langweilig, wenn es nur ein kurzer Fall wäre. Wenn dem so wäre, könntest du auch auf einem echten Trampolin rumhüpfen.«
Ich spielte mit dem Gedanken, stellte mir vor, wie ich durch die dünne Luft fallen würde, um auf etwas, das für das menschliche Auge unsichtbar wäre, zurück zum Fenster zu springen. Aber der Realist in mir gewann die Oberhand. »Vielleicht ein anderes Mal«, sagte ich. »Ich weiß nicht, ob ich mir das stark genug vorstellen kann. Ich könnte mir wehtun.« Mr. Whitemouth brachte ein Knurren hervor, aber nur für einen Moment. Dann machte die Wut Platz für die Enttäuschung.
»Wenn du das so sagst«,
sagte er. Er verbrachte den Rest des Tages still wie ein Mäuschen unter meinem Bett. Am folgenden Morgen kam Mr. Whitemouth mit einer kleinen Box in der Hand zu mir.
»Ich will dir das Jonglieren beibringen«,
sagte er.
»Hiermit kannst du üben, bevor ich dich unterrichte.«
Ich sah in die Box, sie war voller Messer. »Meine Eltern werden mich umbringen«, rief ich, entsetzt davon, dass Mr. Whitemouth Messer in meinem Zimmer gebracht hatte. Dinge, die mir meine Eltern nie erlauben würden, anzufassen. »Dafür kriege ich bestimmt Prügel und Hausarrest für einen Monat.« Mr. Whitemouth blickte finster drein.
»Es macht Spaß, damit zu jonglieren. Ich will, dass du es ausprobierst.«
Ich drückte die Box weg. »Ich kann nicht. Ich werde in Schwierigkeiten geraten. Es ist einfach nicht sicher, Messer in die Luft zu werfen.« Mr. Whitemouths finsterer Blick verstärkte sich. Er nahm die Box voller Messer und rutschte unter mein Bett, wo er den Rest des Tages blieb. Ich begann mich zu fragen, wie oft er dort unter mir verweilte. Von da an hatte ich Schwierigkeiten einzuschlafen. Mr. Whitemouth weckte mich oft nachts und sagte, dass er ein echtes Trampolin unter das Fenster gestellt hätte, ein großes, das ich in der Dunkelheit nur nicht sehen könnte. Ich lehnte seine Vorschläge immer ab und versuchte weiter zu schlafen, aber Mr. Whitemouth hörte nicht auf. Manchmal blieb er bis zum Morgen an meiner Seite und versuchte mich zum Springen zu bewegen. Es machte keinen Spaß mehr mit ihm zu spielen. Eines Morgens kam meine Mutter in mein Zimmer und sagte mir, dass ich die Erlaubnis hätte, nach draußen zu gehen. Sie dachte, die frische Luft würde mir gut tun, besonders nachdem ich so lange in meinem Zimmer eingesperrt gewesen war. Ekstatisch zog ich mir meine Turnschuhe an und ging nach draußen, voller Sehnsucht nach dem Gefühl der Sonne auf meinem Gesicht. Mr. Whitemouth wartete auf mich.
»Ich will dir etwas zeigen«,
sagte er. Ich musste ihn komisch angesehen haben, denn er sagte noch,
»Diesmal ist es sicher, ich verspreche es.«
Ich folgte ihm zu einem Trampelpfad, der durch den Wald hinter dem Haus führte.
»Das ist ein wichtiger Weg«,
erklärte er.
»Ich hatte viele Freunde in deinem Alter. Wenn sie bereit waren, nahm ich sie mit auf diesen Weg, zu einem besonderen Ort. Du bist noch nicht bereit, aber ich hoffe, dich eines Tages dorthin mitzunehmen.«
Ich ging zurück zum Haus, verwundert, welcher Ort am Ende des Pfades lag. 2 Wochen, nachdem ich Mr. Whitemouth kennengelernt hatte, wurden die letzten Sachen in den Umzugswagen gepackt. Ich würde für die lange Fahrt nach Pennsylvania im Führerhaus des Wagens sitzen, neben meinem Vater. Ich überlegte, Mr. Whitemouth zu erzählen, dass ich gehen würde, aber sogar mit meinen 5 Jahren begann ich zu denken, dass das Vorhaben dieser Kreatur nicht gerade zu meinem Vorteil war, obwohl er etwas anderes sagte. Darum entschied ich, meine Abfahrt geheim zu halten. Mein Vater und ich waren um 4 Uhr morgens im Truck. Er hoffte mit der Hilfe eines endlosen Vorrats an Kaffee und einem Sixpack Energy Drinks bis morgen zum Frühstück in Pennsylvania zu sein. Er kam eher rüber wie ein Mann, der einen Marathon laufen wollte, als einer, der die nächsten 2 Tage stillsitzen wollte.
»Früh genug für dich?«,
fragte mein Vater mit einem Anflug von Sympathie. Ich nickte und legte meinen Kopf gegen das Fenster und hoffte darauf, Schlaf zu bekommen, bevor die Sonne aufgehen würde. Ich spürte die Hand meines Vaters auf meiner Schulter.
»Das ist unser letzter Umzug, mein Sohn. Das verspreche ich. Ich weiß, es ist schwer für dich, so krank wie du warst. Sobald Daddy befördert wird, können wir uns niederlassen und du kannst Freunde finden.«
Ich öffnete meine Augen, während wir aus der Ausfahrt fuhren. Ich sah Mr. Whitemouths Silhouette im Fenster meines Schlafzimmers. Er stand bewegungslos da, bis der Truck auf die Hauptstraße fuhr. Er winkte mir mitleiderregend zum Abschied mit einem Steakmesser in der Hand. Ich winkte nicht zurück. Jahre später kehrte ich nach New Vineyard zurück. Das Grundstück, auf dem unser Haus gestanden hatte, war bis auf das Fundament leer, denn das Haus war ein paar Jahre, nachdem unsere Familie es verlassen hatte, niedergebrannt. Aus Neugier folgte ich dem Trampelpfad, den Mr. Whitemouth mir damals gezeigt hatte. Ein Teil von mir erwartete, dass er hinter einem Baum hervorspringen würde, um mich zu Tode zu erschrecken, aber ich fühlte, dass Mr. Whitemouth fort war. Irgendwie muss er an das Haus gebunden gewesen sein, das nicht länger existierte. Der Pfad endete am New Vineyard Friedhof. Nach kurzer Zeit fiel mir auf, dass die meisten Toten auf diesem Friedhof Kinder waren.
Mit diesem Einspieler heißen wir euch herzlich willkommen zu Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Und ganz überraschenderweise mit dabei, und ihr habt ihn auch gerade schon im Einspieler gehört, ist der liebe André.
Hallo liebe Hörer, hallo Franzi.
Hallo.
Und ihr könnt sie nicht sehen, aber hallo Katze, die neben Franzi sitzt.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er gleich anfängt zu mauzen, weil er hat seinen Bitte-streichel-mich-Blick drauf, aber...
Wir ignorieren ihn gekonnt.
Genau, wir ignorieren ihn gekonnt, was nicht so leicht ist. Ja, heute behandeln wir wieder eine Creepypasta, eine ziemlich bekannte Creepypasta, kann man sogar sagen, nämlich Mr. Whitemouth. Und wie ihr gerade gehört habt, dreht es sich in dieser Geschichte um einen, ja, man kann sagen, imaginären Freund oder Fantasiefreund, der gar nicht so imaginär ist, wie man es... vielleicht meinen könnte.
Genau, ja, der ins Leben eingreifen kann, auch wenn es nicht gewünscht ist.
Genau. Es ist, ich weiß, ich sage es immer wieder, aber es ist nicht meine Lieblings-Creepypasta, aber es ist eine Creepypasta, die ich sehr, sehr, sehr gerne habe, weil ich die Geschichte auch einfach wirklich, wirklich gruselig finde, muss ich sagen.
Und es ist halt eine der definitiv, wie man auch vielleicht im Einspieler gehört hat, wir lassen die Wortwahl ja fast immer im Ursprung. Wir kürzen es manchmal ein bisschen ein, aber ihr habt ja vielleicht gehört, es ist auch eine der besseren geschriebenen. Also wie ich nenne Jeff the Killer und so weiter. Ne? Es gibt ja sehr viele Defizite zwischen den, beziehungsweise es gibt große Unterschiede zwischen der Qualität dieser Creepypastas, wie ihr auch schon oft gehört habt hier bei uns im Podcast. Und Mr. Whitemouth ist sicherlich eine der doch besser formulierten auf jeden Fall.
Wir haben auch in der letzten Zeit ab und zu mal Nachrichten bekommen, wo uns Leute darauf hingewiesen haben, dass sie es ein bisschen schade finden, dass wir halt hauptsächlich, wenn wir Creepypastas behandeln, halt immer sehr bekannte Geschichten nehmen, die so bei den, ich nenne es jetzt einfach mal bei den Kennern, die sich halt mehr mit diesem Thema befassen oder halt sehr viel da reinlesen, halt schon bekannter sind.
Die Mainstreamigeren, wenn man das eben bei so einem Nischenthema sagen kann. Ne?
Genau. Wir haben uns natürlich auch vorgenommen, das können wir schon mal sagen, auch mal etwas Unbekanntere zu behandeln und uns da mal so ein bisschen durch die Wikis durchzuwühlen und zu gucken, ob wir da noch so ein paar verborgene Schätze finden. Natürlich, ganz wichtig, könnt ihr uns auch mal gerne mal ein paar zuschicken, wo ihr sagt, hey, lest die euch mal durch, die ist nicht so bekannt, aber sehr, sehr, sehr gut.
Nicht, dass ihr es nicht schon gemacht hättet, wissen wir. Also unsere Liste ist ja eh schon sehr lang, aber nur mal eben für die Leute, die immer anfragen, für euch da draußen, die eben Creepypasta sehr gut kennen. Wie gesagt, viele unserer Hörer da draußen, für diesen Creepypasta ist ja neu. Die kann, also bevor sie unseren Podcast gehört haben, wussten die gar nicht, dass es Creepypastas gibt. Und für diese Leute machen wir natürlich auch, für diese Hörer, für euch, die ihr neu seid in diesem Gefilde, für euch behandeln wir natürlich vor allem erstmal diese Bekannten. Vor allem auch, weil die qualitativ eben, wie gesagt, meist sehr gut sind. Aber definitiv, wir werden auch in Zukunft sicherlich sowieso, irgendwann sind die ganzen Bekannten auch mal durch. So viele gibt es ja auch nicht von den wirklich Großen. Und dann müssen wir anfangen zu suchen. Das heißt, wir werden ja sicherlich in Zukunft dann auch mal einige behandeln, die vielleicht auch die Hardcore-Creepypasta-Fans nicht kennen.
Genau,
so
genau.
Wie du, Franzi.
Ja, man muss ja sagen, ich kenne ja auch zum Großteil eher so die super bekannten Sachen, weil ich die einfach auch, ja, weil man natürlich, wenn man damit anfängt, sich so in dieses ganze Themengebiet reinzuarbeiten, natürlich erstmal diese ganzen bekannten liest, muss man sagen.
Arbeitet, ja.
Genau, und man muss halt auch sagen, gerade da es halt auch viele gibt, wo man halt selbst, wenn man sie liest, so ein bisschen denkt, ja, das gefällt mir vom Schreibstil ja nicht so, bleibt man halt meistens eher so ein bisschen an der Oberfläche und hält sich so an diese ganzen bekannten Sachen, als dann so ein bisschen sich reinzubohren. Sage ich jetzt einfach mal. Aber kommen wir zu Mr. Whitemouth, zu unserem heutigen Thema. Und geschrieben hat diese Creepypasta ein User namens PerfectCircle35. Das ist unter diesem Pseudonym zumindest seine einzige und allererste Creepypasta. Veröffentlicht wurde sie anscheinend erstmals am 25. Oktober 2010 auf creepypasta.com. Dort hat die Geschichte eine Bewertung von 9,09 von 10 bei ungefähr 9200 Votes. Wir können aber nicht sagen, ob das wirklich die Erstveröffentlichung dieser Geschichte ist oder ob diese Creepypasta bereits vorher in Foren oder Blogs bei 4chan oder Reddit kursierte und dann halt irgendwann auf diesen Creepypasta-Seiten gelandet ist, wie man das ja eigentlich von fast allen unseren bisher behandelten Geschichten kennt. Denn man findet, muss man leider sagen, so gut wie gar nichts über diese Geschichte, was sehr, sehr, sehr schade ist. Und das ist auch der Grund, warum wir sehr lange gehadert haben, die überhaupt zu behandeln, weil man leider auf den gängigen Seiten, wo man sonst die ganzen Infos ziehen kann, leider nicht wirklich viel findet. Aber das, was wir rausgefunden haben, ist auf jeden Fall, dass sie anscheinend das erste Mal direkt im Creepypasta-Wiki hochgeladen wurde. Mr. Whitemouth ist außerdem eine Kultpasta und darf deswegen von diesen gängigen Plattformen nicht gelöscht werden, beziehungsweise darf man auch keinen Löschantrag stellen.
Das hatten wir auch bei diversen anderen Pastas, die wir eben aus diesem Mainstreaming schon behandelt haben.
Genau.
Merkt man auch daran, wie du gesagt hast, bei diesen Bewertungen, da sieht man eben, ne, sehr hoch bewertet, 9 von 10, ist natürlich eben einfach auch sehr beliebt bei den Nutzern.
Genau.
Kommen wir ein bisschen zu Trivia und Fakten rund um Mr. Whitemouth. Reden wir mal über dieses Wesen, diese Kreatur an sich. Es ist halt eine kleine Kreatur, eine nicht näher beschriebene, beziehungsweise man kann sie sich so, sie wird hier so ein bisschen, gleich hören wir mehr darüber, als Furby bezeichnet, auch von dem Protagonisten an sich selbst. Ja, und es ist eine Kreatur, ja, die Kinder manipulieren möchte, die sich als Spielgefährte vorstellt, angeblich mit guten Absichten, wie du auch schon am Anfang gesagt hast, Franzi, so ein bisschen imaginärer freundmäßig, nur eben nicht imaginär.
Mhm.
Und trotzdem versteckt sich ja auch immer, wenn Eltern kommen, ne? Also er zeigt sich ja nur Kindern natürlich. Und ja, möchte aber insgeheim natürlich nichts Gutes, sondern möchte Kindern gern was antun, beziehungsweise Kinder manipulieren, dass sie sich selber was antun. Vielleicht, also im schlimmsten Fall natürlich sogar selbst töten, wie Mr. Whitemouth ja auch in unserer gehörten Geschichte versucht. Hallo Katze. Wie gesagt, er wird hier als in der Geschichte auch als Furby bezeichnet. Furbies kennen wahrscheinlich die meisten Hörer zumindest noch vom Hörensagen, selbst wenn sie keinen eigenen Besessen haben. Franzi, hattest du einen Furby früher?
Ich hatte 2 Furbies.
Oh mein Gott.
Und ich habe sie geliebt.
Dann wirst du gleich noch mehr dazu erzählen, ob sie dich auch mal nachts töten wollten. Wer es nicht kennt oder nur mal kurz nochmal so als Fun Fact. Furby war ein oder ist ein 1998 erschienenes Spielzeug von der Firma Hasbro, weltweit bekannt, erfolgreiche Spielwarenherstellerfirma. Und optisch sollten die immer so eine Mischung aus Maus, Katze, Eule und Fledermaus erinnern, wie das offizielle Wikipedia auch dazu schreibt. Also eine sehr coole Kreuzung, die man sich so als echtes Tier nicht vorstellen möchte. Zudem ähnelt die Figur auch so ein bisschen der Figur Gizmo aus den Gremlins-Filmen, wer die kennt. Und dazu auch Fun Fact, Warner Bros., die Produktionsfirma hinter Gizmo oder der Vertrieb, hatte sogar einen Rechtsstreit mit Hasbro angesettelt, weil sie gesagt haben, die Furbies erinnern zu sehr an ihr Wesen aus den Filmen tatsächlich. Es gibt zudem auch Parallelen, das liest man immer wieder auch in so Reddits zu Whitemouth, dass diese Figur ein wenig Anleihen von den Horrorfiguren aus der Videospielreihe Five Nights at Freddy's hat. Das kennen vielleicht einige, ist so ein Indie-Horrorspiel oder eine Indie-Horrorspielereihe, wo man quasi so den Wachmann oder man arbeitet in so einer Spielzeugfabrik, so einer Animatronikfabrik, die eben auch solche Spielzeugfiguren, Puppen herstellen und die werden aber nachts aktiv und zu mörderischen Killern und versuchen dann Spieler anzugreifen, muss sie dann durch diverse Mechanismen abhalten, davon zu einem zu gelangen. Und die Designs teilweise erinnern auch so ein bisschen an diesen Mr. Whitemouth. Das erste Spiel von dieser Reihe kam aber erst 2014 raus. Also wenn überhaupt, hat sich das Spiel vielleicht ein bisschen daran orientiert, wenn überhaupt ein Zusammenhang besteht. Der wird nur ein bisschen vermutet, aber ja, gruselige Kinderspielzeuge erfinden, da muss man jetzt nicht weiter aus dem Fenster lehnen. Die sehen dann alle wahrscheinlich ein bisschen so ähnlich aus. Von daher würde ich da jetzt auch keine Absicht mal unterstellen.
Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Aber ja, genau. Das ist so ein bisschen, wie Mr. Whitemouth eben optisch auch beschrieben wird. Das kann man sich auch gut vorstellen. Wenn man halt mal googelt, es gibt halt diverse Fanzeichnungen, wie es meistens bei Secret Creepypastas der Fall ist. Ihr seht ja eine davon auch auf unserem Cover. Und ja, da sieht man so ein bisschen, wie die Fans sich auch vorstellen. Und die Designs variieren leicht, aber sind im Grunde alle so grob ähnlich. Ne? Vor allem prägnant dieses weite, breite Grinsen, dieses bösartige, scharfe Zähne und ich muss doch immer...
Diese großen Öhrchen.
Ja, genau, diese großen Öhrchen. Wie gesagt, dieser Furby-Vergleich, der da getroffen wird in der Creepypasta, der kommt ihm ja auch nah, beziehungsweise ist ja auch initiiert. Das heißt, der Autor der Creepypasta hat ja auch so ein Bild im Kopf davon sicherlich. Und ich hatte ja auch zudem so ein bisschen, ich meine, Franzi, wir haben ihn noch geguckt, ich glaube letztes Jahr. Ich muss auch wieder an diesen komischen Troll denken aus Stephen Kings Katzenauge. erinnerst du dich? Diesen Seelensauger.
Oh Gott, ganz düster, ja.
Seelensauger-Troll, ja. Der auch aus der Zimmerwand kommt. Ja, an den muss ich so ein bisschen denken, genau. Also, ja, wie gesagt, so Sachen unterm Bett, ne, ist ja auch so eine klassische Horror-Trope, ne, das Monster unterm Bett, das halt vorkommt, ist ja auch ein typisches Symbol aus Horrorfilmen und Literatur und so weiter. Und ja, also du hast Furbies tatsächlich.
Ich hatte Furbies, ja. Es gab ja diese ganz, ganz großen, da gab es irgendwann so Mini-Furbies. Und da hat mir meine Mama dann damals auch, nachdem mein großer kaputt gegangen ist, mir einen kleinen gekauft. Und ich fand Furbies immer cool. Ich habe sie sehr geliebt und habe mich damit stundenlang beschäftigen können.
Ich hatte nie einen. Ich kannte die nur von, ich glaube, irgendwie Freunde hatten mal welche, aber ich hatte nie selber einen. Aber
ja, das waren schon schöne Spielzeuge. Es war manchmal ein bisschen gruselig, wenn sie wirklich plötzlich, was ab und zu mal passiert ist, plötzlich einfach angegangen sind. Aber als Kind hat man sich da keine Gedanken gemacht. Da dachte man eher so, oh, mein Furby lebt, cool. Yay. Und
heute so, oh mein Gott, der Furby lebt.
Ja, heute würde ich ihn wahrscheinlich einfach im See schmeißen und noch einen Feuerwerkskörper hinterher schmeißen oder sowas, weil sowas möchte ich nicht hier in dieser Wohnung haben, muss ich dazu sagen.
Ja, keine Furby. Bitte schickt uns keine Furbys.
Nein.
Genau, aber soviel erstmal so generell zu Mr. Whitemouth, der Figur an sich.
Genau, wenn ihr vielleicht irgendeine ganz andere Vorstellung habt davon, also wenn ihr die Creepypasta kennt und vielleicht im Kopf so eine ganz, ganz andere Idee habt, dann schickt uns da auch gerne mal eine E-Mail zu, das würde uns auch natürlich sehr interessieren. Ja, wir haben euch ja am Anfang schon gesagt, dass es leider zu dieser Creepypasta beziehungsweise zu dem Ursprung und dem Autor leider echt so gut wie gar keine Infos gibt. Wir haben natürlich trotzdem das Internet so ein bisschen auf den Kopf gestellt, um vielleicht doch irgendwie was rauszufinden. Und dabei bin ich auf einen recht interessanten Reddit-Thread gestoßen. Der ist vom 31. Mai 2016 und wurde von dem Nutzer Akonitome hochgeladen. Und der schreibt, dass er diese Creepypasta gefunden hat, gelesen hat und dass die ihn einfach seltsam bekannt vorkam, als er sie, ja, gelesen hat. Und er schreibt, dass er als Kind seltsame Albträume von einer unheimlichen Katze hatte, die sowohl ihn als auch seine Familie umbringen wollte. Die Katze hatte ein Messer, ein breites Grinsen, scharfe Zähne und sah wohl generell genauso aus, wie Mr. Whitemouth in dieser Creepypasta auch beschrieben wurde. Und generell beschreibt er, dass die Katze auch häufiger gefragt haben soll, ob er nicht mit Messern spielen möchte oder auch aus dem Fenster springen wollen. Also ziemlich ähnlich zu dieser Geschichte. Ja, und der User stellt dann einfach die Frage, ob der Autor der Creepypasta vielleicht auch solche Träume gehabt hatte und dass er vielleicht daher einfach auf diese Geschichte kam oder vielleicht einfach seine Träume in Form einer Creepypasta niedergeschrieben hat. Er fragt dann außerdem in dem Thread, ob es vielleicht auch andere User gibt, die eventuell ähnliche Träume hatten. Aber leider, und das finde ich super, super schade, gab es auf den Thread nur 3 Antworten und niemand ging aber auf diese Frage ein, sondern es ging allgemein leider nur um die Creepypasta. Und man kann natürlich nicht sagen, ob der User jetzt wirklich solche Träume hatte oder ob der das jetzt einfach nur erfunden hat, um da vielleicht irgendeinen spannenden Thread zu starten. Aber ich fand es ziemlich interessant und fand es ein bisschen schade, dass das so ein toter Thread einfach war. Im
Sande verlaufen ist, ja.
Ja, weil das würde mich auch mal interessieren. Also das fand ich ziemlich, ziemlich interessant. Weil wenn es stimmt, dann wäre das natürlich ziemlich, ziemlich krass.
Vielleicht wäre noch etwas rausgekommen, wie mit unserem, den wir auch schon oft in unserem Podcast hatten, diesen Mann mit Hut.
Ja.
Bei Traumgeschichten, vielleicht gibt's auch die Katze mit Messer.
Ja, ich habe dann noch ein bisschen weiter durch Reddit geforscht und habe halt geschaut, ob es vielleicht ähnliche Threads gibt. Aber das war so der einzige, der das in dieser Form behandelt hat, weil die meisten Threads haben einfach nur diese Creepypasta einfach nochmal hochgeladen und haben einfach generell darüber diskutiert. Aber ja, leider gab es keine ähnlichen Erfahrungsberichte, was ich ein bisschen schade fand. Mhm. Aber ich habe gedacht, ich wollte den trotzdem mal reinbringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das cool fand, aber das fand ich interessant, dass es jemanden gibt, der anscheinend genau so eine Art von Träumen hatten, wie in der Creepypasta beschrieben.
Ja, dann kommen wir nochmal, wir hatten es ja schon mehrfach erwähnt, allgemein nochmal so ein bisschen zum Thema imaginäre Freunde, weil das ja schon trotzdem auch ein Thema ist, was in der Creepypasta so mitschwingt. Also wie gesagt, klar, hier geht es ja schon dann trotzdem natürlich am Ende um ein reales Wesen, was hier eben ja unterm Bett lauern soll, aber generell sind wir dadurch auf diese ganze Schiene auch gekommen. Es gibt ja super viele Threads auf dem Internet und auch eigene Reddits von so Eltern, die gruselige Sachen irgendwie über ihre Kinder berichten, die mit der Luft reden, ne? Typisch imaginäre Freunde, die aber irgendwie gruselige Sachen erzählen. Und dadurch kamen wir jetzt auf dieses Thema generell. Das ist ja vielleicht eben, wie du auch sagst, vielleicht ist es ja auch eine Inspiration für so Creepypasta gewesen, ne? So imaginäre Freunde, vielleicht auch der Autor selbst vielleicht als Kind mal imaginäre Freunde gehabt und kam auf sowas. Und ich fand es nämlich spannend, da mal ein bisschen reinzuforschen, denn nach aktuellen Studien haben 65% aller Kinder imaginäre Freunde. Und das wusste ich halt nicht, dass es so wirklich auch so verbreitet quasi ist. Ne?
Hätte ich auch nicht gedacht.
Und ja, manche nehmen sogar ihre imaginären Freunde teilweise bis ins Erwachsenenalter mit. Also es passiert auch sogar, dass man die auch gar nicht loslässt, sondern immer wieder rauskramt so. Was ich auch spannend fand, ist, dass früher, so bis zu den 70ern, teilweise noch in die 80er Jahre rein, dachten man oder nahmen Forscher an, dass das was Schlechtes ist, wenn Kinder imaginäre Freunde haben. Dass es ein Vorzeichen von einer Psychose sein kann, dass es eben ja irgendwas Krankhaftes ist. Und erst danach wurde mehr geforscht und heutzutage weiß man, oder zumindest die Forscher nehmen es heute an, dass die Studien belegen eher, dass es eher was Positives sogar ist. Denn imaginäre Freunde, Kinder, die imaginäre Freunde erfinden, zeigen nämlich eine viel höhere Kreativität, ein gesünderes Vorstellungsvermögen, gerade wohl bei Einzelkindern, die keine Geschwister haben, die sich eben regulär austauschen können mit Gleichaltrigen quasi, so auch zu Hause eben. Die erfinden wohl häufiger imaginäre Freunde, um auch so ein Ventil zu haben, dass man jemandem quasi Sachen erzählen kann, die man vielleicht eben nicht seinen Eltern erzählt und auch nicht Schulfreunden erzählt, sondern die man selber irgendwie verarbeiten muss. Und dafür wählen sie dann eben imaginäre Freunde, um die einfach mal rauszulassen quasi. Also es ist wohl eher sogar was ganz Gesundes, wenn Kinder Freunde einbilden. Wie gesagt, natürlich, da hängt natürlich viel mehr dran, ne? Wenn die natürlich im Sozialleben plötzlich Auffälligkeiten zeigen, sie keine Freunde finden, dann sollte man eh nochmal einen anderen Blick drauf werfen. Aber jetzt mal rein, nur einfach generell die Tatsache, imaginäre Freunde ist also gar nichts Schlimmes tatsächlich. Das mittlerweile ist einfach erwiesen. Das haben viele Studien gezeigt und das fand ich wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und wie gesagt, natürlich gerade auch so in Horrorfilmen und Horrorliteratur werden ja imaginäre Freunde immer auch gerne für was Böses genutzt, ne? Oh, das Kind redet mit, ist es ein Geist, ist es was, sieht das Kind, nur das Kind sieht irgendwie was Böses.
Und das ist ja mittlerweile einfach eins der absolut beliebtesten Horrorelemente.
Total, ja.
So auch in Geisterfilmen, so, oh ja, da in der Ecke steht ja meine gute Freundin, keine Ahnung, Gwendoline, ja, oder so. Und dann so. Nee, oder sagen sie, ach ja, das ist der imaginäre Freund, ja. Und dann ist natürlich alles ganz, ganz schrecklich. Das ist ein
Dämon aus der Hölle.
Ja, das ist ja einfach mittlerweile so das eins der beliebtesten Elemente, wenn man Kinder in Horrorfilmen hat, ist es ja fast bei der Hälfte gefühlt so aller Filme, würde ich jetzt mal, also natürlich nur grob geschätzt sagen, dass da immer ja, so eine imaginäre Freundgeschichte mit reingenommen wird. Deswegen, glaube ich, verbindet man das auch automatisch sofort mit was super Gruseligem und super Schlechtem, wenn man hört so, oh, mein Kind hat einen imaginären Freund, oh, wie gruselig. Mhm. So, weil man einfach wahrscheinlich dadurch von der ganzen Popkultur oder Filmgeschichte einfach ein bisschen beeinflusst wird und dann nicht denkt, ach Gott, wie süß, mein Kind hat voll die ausgeprägte Fantasie, sondern dass man denkt so,
hoffentlich bringt er mich nicht um.
Ja, genau.
Ja, finde ich spannend. Wie gesagt, vielleicht ist es eine Inspiration. Und wie gesagt, man findet ja auch wirklich reihenweise da Stories im Netz eben von Eltern, die da auspacken, was ihre Kinder alles so den ganzen Tag treiben.
Ja, Fun Fact, ich habe früher, ihr kennt es ja aus der allerersten Unheimlich-Persönlich-Folge, da habe ich ja auch erzählt, was da bei uns so abgegangen ist in dem Schwesternwohnheim. Und ich habe natürlich, als wäre es nicht schon gruselig genug, immer angefangen, da in All Mystery vornehmlich genau solche Foreneinträge zu lesen. Mhm. Und da ja gab es halt super reihenweise Geschichten. Da gibt es ja auch noch diese berühmten Child, so Bedroom Visitors, ja, oder wie sie heißen. Das ist nochmal ein ganz anderes riesen Thema. Das wäre jetzt zu groß, das jetzt anzureißen. Aber da habe ich so viele Threads gelesen und ich konnte, wenn das Wohnheim nicht schon nicht gruselig genug gewesen wäre, konnte ich da noch weniger schlafen, weil ich mich echt fast eingepullert habe vor Angst, weil das teilweise wirklich gruselig war.
Ja, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, wenn man gerade auch dann, wir haben ja keine Kinder, aber wenn man Kinder hat, ist es, glaube ich, eh nochmal was anderes, wenn du das sowas dann auch live erlebst, wenn dein Kind plötzlich irgendwie mit der Wand spricht und denkst, oh, wir gucken ja schon doof in unsere Katzen, wenn wir 10 Minuten an die Decke starren.
Mhm.
Von daher, ja. Aber ja, vielleicht war es eben eine Inspiration. Hattest du einen imaginären Freund als Kind, Franzi?
Nein.
Nee, ich auch nicht.
Ich habe wirklich noch mal ganz, ganz intensiv darüber nachgedacht, ob ich vielleicht doch irgendwas mal hatte, aber mir fällt zumindest, also so fällt mir dann nichts ein, dass ich irgendwie mal sowas in der Art hatte. Also ich habe immer mit meinen Kuscheltieren gesprochen oder anderweitig meine Fantasie ausgelebt, doof gesagt.
Meine Eltern haben mir erzählt, ich habe mal selbst, also nicht ständig, aber ich habe hin und wieder mal Selbstgespräche geführt, so beim Spielen, dass du irgendwie halt, ne, mit den Figuren, mit denen du spielst, so, dass du die Stimme imitierst von Actionfiguren oder, ne, dass du so mit den Actionfiguren sprichst oder so. Aber genau, aber ich hatte nicht, ich habe nichts eingebildet, dass da jemand ist oder etwas oder irgendwie, das hatte ich auch nicht, ne, tatsächlich, ja. Ich hatte Videospiele sehr früh, das hat gereicht als imaginäre.
Als Fantasiequelle.
Als Fantasiequelle, genau.
Nee, ich habe halt auch immer so mit meinen, ich habe früher halt, ja, Barbie-Puppen ganz typisch gehabt oder halt meine Sailor Moon-Figürchen oder solche Geschichten und da habe ich dann halt auch mir so meine Geschichten ausgedacht und habe halt mit den Figuren gesprochen oder mich stundenlang mit meinen Pokémon-Kuscheltieren unterhalten oder solche Sachen, aber dass ich jetzt wirklich sagen konnte, oh, ich habe keine Ahnung, mir irgendein Tier eingebildet oder halt mir da so einen Freund geschaffen, was mit mir Zeit verbracht hat, was mit mir gespielt hat, sowas hatte ich Tatsache nicht, zumindest nicht, dass es mir einfällt. Und meine Eltern haben auch nie irgendwas erwähnt, dass ich sowas in der Art hatte.
Ja, nee, muss ich sagen. Ich auch nicht.
Aber André hat ja auch angerissen, dass das wohl häufiger eher bei Einzelkindern vorkommt. Man muss dazu sagen, dass ich das jüngste Kind bin und noch zwei ältere Schwestern habe und weiß nicht, ob das da deswegen reinspielt, aber...
Ich habe einen Halbbruder, der ist aber viel älter als ich, also der war schon fast ausgezogen, als ich jung war, dann der war nicht mehr so aktiv da. Also da hätte es schon reingepasst, aber nee, hatte ich auch tatsächlich nicht. Wie gesagt, Inspirationsquelle war bei mir, beziehungsweise Kreativquelle war bei mir ja dann schon sehr früh Videospiele. Ja, aber wie gesagt, das nur mal so als Randthema, weil das einfach sehr gut zum Thema gepasst hat, hier zu der Creepypasta gepasst hat. Und vielleicht, wie gesagt, war es ja ein Element, das hier reingespielt hat.
Ja, natürlich haben wir auch zu dieser Creepypasta mal ein bisschen durch YouTube gestöbert und geguckt, ob es vielleicht irgendwelche schönen, spannenden und coolen Kurzfilme gibt, die sich lohnen, mal angeschaut zu werden. Und was man schon mal sagen kann, ist, dass es allgemein im Spielfilmbereich leider nichts gibt, was die Creepypasta mal ja aufgegriffen hat oder dass es da eine Verfilmung gibt, leider.
Noch nicht.
Ja, aber wir haben einen recht coolen YouTube-Channel gefunden namens Animatia Train. Der hat ca. 5000 Abonnenten und hat zwei Szenen aus der Creepypasta als Animation umgesetzt. Die erste Animation hat er bereits im Jahr 2015 hochgeladen und zeigt einfach nur den kurzen Ausschnitt, wo der Junge ihnen den Mr. Rightmouth erklärt, was ein Furby ist. Danach haben ihn die ganzen Fans gefragt, ob er nicht diese gesamte Creepypasta mal umsetzen könnte als Komplettanimation. Er sagt aber, dass das einfach sehr, sehr lange dauert und dass er das vielleicht irgendwann mal umsetzt. Aber vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich am 5. Juli diesen Jahres, also 2020, hat er dann eine zweite Szene animiert, und zwar die Trampolinszene, wo der Erzähler mit Mr. Whitemouth am Fenster steht und die kleine Kreatur versucht, ihn zu überreden, doch einfach mal runterzuspringen, weil unten ja ein Trampolin stehen würde. Und man merkt halt schon, das ist auch sehr interessant, deswegen kann man es echt empfehlen, mal anzugucken, dass sich der Animationsstil in diesen 5 Jahren super verbessert hat.
Ja.
Und dass er auch Mr. Whitemouth völlig anders darstellt. So in der ersten Animation sieht er so ein bisschen aus wie so ein kleiner, ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Dobby.
Ja,
also
genau,
so eine Mischung
Gremlin.
Aus Dobby und einem Gremlin. Und in der zweiten hat er ihn eher als eine so Schattengestalt dargestellt. Mhm. Aber es ist auch ziemlich gut vertont, finde ich. Also Das kann man sich echt mal angucken.
Vertont ist wirklich gut. Gerade der Whitemouth hat echt eine creepy Stimme.
Ja, die halt so ein bisschen. Und auch wenn er dann so irre anfängt zu lachen, macht er auch, das ist, da,
so
das hört man eher so ganz knarzig. Das hört man auch in der Stimme, wie er dann so ein bisschen anfängt zu grinsen. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Also schaut euch das sehr, sehr gern mal an. Und dann haben wir noch einen etwas ulkigen Kurzfilm gefunden, der aber auch ganz süß ist, muss man sagen. Der heißt Mr. Whitemouth Shortfilm. Der ist vom 4. Februar 2017 und hat zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 14.800 Views. Der Channel heißt Bravo Film Productions und hat ungefähr 500 Abonnenten. Und bei dem Kurzfilm handelt es sich eher um das Hobbyprojekt von dem Teenager, der das mit seiner Mama zusammen macht.
Ja.
Und es ist halt sehr, sehr amateurhaft. Und Mr. Whitemouth ist in dem Fall eine Stofftierkuh, der so kleine Dracula-Zähnchen angeklebt wurden. Und dann wurden da so ein paar Drähte durch das Gesicht gewickelt. Das ist jetzt nicht sonderlich gut umgesetzt, aber es ist schon ganz süß, muss man sagen. Also das kann man sich mal angucken.
Ja, ne, also wirklich nichts, also einfach nichts erwarten. Und es ist einfach wirklich nett. Da hat halt ein Junge, wollte das halt wahrscheinlich einfach unbedingt machen und es ist halt niedlich, aber es ist halt nicht gut. So.
Ja, aber schaut es euch trotzdem mal an.
Ja, der freut sich über die Views.
Ja, das denke ich nämlich auch.
Ja, und das war es auch schon soweit. Also wie gesagt, gibt auch keine Filme. Mal gucken. Slenderman gab es ja schon, wisst ihr, habt ihr bei uns gehört.
Ja.
Vielleicht kommt Hollywood ja dann doch irgendwann nochmal auf den richtigen Creepypasta-Train und macht dann auch Mr. Whitemouth-Film. Hoffentlich in einer besseren Qualität dann. Aber sonst gab es halt im Medien bisher nichts über diese Creepypasta.
Es gibt halt unendlich viele Vertonungen, aber sonst
genau, klar. Also, ne, man findet ganz viele Vertonungen, aber die beste habt ihr natürlich hier am Anfang der Folge gehört. Haha, Eigenlob. Nein, es gibt natürlich jede Menge Vertonungen von verschiedenen YouTubern und Co., die Creepypasta einfach als Audio umgesetzt haben und Standard, wie bei jeder Creepypasta. Mehr gibt's aber hier leider nicht. Ja, das war es eigentlich im Grunde auch schon vom Inhalt her. Wie gesagt, die Creepypasta ist, wie ich auch finde, echt gut. Die ist gut geschrieben. Ich finde es durchaus creepy, gerade weil es hier ja auch, ist ja immer auch so ein grenzwertiges Thema, so Gewalt an Kindern, ne? Also es geht ja hier schon darum, gerade mit dem Ende, ne, dass der ja dann später, als er dann zurückkehrt, rausfindet, dass auf dem Friedhof da eben ganz viele Kinder begraben liegen, die wahrscheinlich dann eben alle von Mr. Whitemouth getötet wurden oder beziehungsweise durch ihn umgekommen sind. Also es ist ja schon echt ein derbes Ende so auch. Und ich finde die durchaus unheimlich. Wie gesagt, klar, gibt ein paar Klischees drin so, ne, die man so aus dem Horrorbereich eben kennt, gerade so was eben so imaginäre Freunde / Kinder angeht. Aber nichtsdestotrotz sehe ich die wirklich auch aus einer der besseren, gerade wie gesagt, auch einfach gut geschrieben, hat eine gewisse gruselige Atmosphäre und ist auch nicht so zu übertrieben, finde ich irgendwie. Also es ist einfach eine nette Idee, gut umgesetzt. Von daher, ja. Aber wie gesagt, es gibt halt einfach, wie wir jetzt einfach schon mehrfach gesagt haben im Podcast, es gibt leider einfach nicht so viel Hintergrundinformationen, gerade nichts zum Auto und so weiter. Das ist ein bisschen schade. Ja, aber das ist ja auch so ein bisschen das, was ja Creepypastas ja auch ausmachen. Ne? Also das ist ja natürlich, das zieht sich ja den roten Faden auch durch, dass man den Ursprung so als, wenn man sich jetzt nicht gerade reingräbt wie wir, dass man ihn gar nicht kennt. Dass man natürlich auf diese Geschichte stößt irgendwo im Netz und vielleicht auf den ersten Blick oder auf den ersten Leser denken soll, oh, ist das echt? Mhm. Von daher, ja, eigentlich sogar gut, dass es hier, eigentlich ist es ja immer sogar für den Autor eigentlich so ein Trumpf, wenn nicht viel bekannt ist, wenn das nur sowieso wie so ein Schatten ist, der da im Hintergrund arbeitet. Weil, wie gesagt, über viele Autoren haben wir hier aber echt viel gefunden, wo man einfach weiß, okay, die haben sogar noch Nachfolger geschrieben, die sind damit vielleicht sogar, haben das in eine Serie umgewandelt, wie es beim No End House der Fall war. Und das entzaubert ja auch so ein bisschen dann die Creepypasta, so an sich fast schon ein bisschen. In dem Fall hier ist es wirklich so, sie ist einfach nur im Netz und keiner weiß, wo sie herkommt.
Genau. Und das war halt eine Frage, die wir uns halt gestellt haben, weil wir haben noch so ein, zwei Themen, die wir auch super, super gern mal vorstellen würden, weil wir die Geschichten dahinter echt gut finden. Mhm. Aber es einfach leider teilweise noch weniger Infos gibt, als wir jetzt heute vorstellen könnten. Genau. Und das war halt unsere Frage, ob ihr als Hörer das halt trotzdem gern vertont haben würdet. Und wir versuchen halt alles rauszukratzen an Infos, was es gibt, dass die Folgen dann aber in dem Fall nicht so super lang werden. Aber ob das für euch okay ist und ihr sagt, hey, wir wollen es trotzdem hören, stellt sie uns doch vor, es interessiert uns trotzdem. Oder ob ihr sagt, nee, lasst das dann mal. Wir wollen halt wirklich nur Geschichten hören.
Ausgearbeitet.
Genau, wo man halt wirklich viele Infos hat. Also das wäre nämlich eine Frage, die wir gerne mal stellen würden. Und da könnt ihr uns ganz, ganz super, super gerne mal Feedback zuschreiben. Weil wir dann halt nämlich gucken würden, behandeln wir die Themen, die wir noch so in der Rückhand haben, oder tun wir das nicht?
Ja, das könnt ihr uns mal schreiben. Und ich meine, ihr habt es ja auch heute gemerkt, wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen parallel zu ziehen. Das wisst ihr ja zu Geschichten. Jetzt hier heute mit den imaginären Freunden und so weiter. Also wir versuchen jetzt ein bisschen auch, da so ein bisschen quer zu denken und ja, so ein bisschen mehr Unterfütterung reinzukriegen. Und ja, das kann man bei solchen kürzeren Creepypastas dann versuchen auch auch reinzubringen. Aber wie gesagt, das könnte halt dann auch daran enden, dass wir wirklich auch mal sehr kurze Folgen haben, kürzer als gewohnt. Gebt uns gerne einfach mal Feedback dazu. Dann, ja, sind wir am Ende der heutigen Folge auch schon. War ja auch heute eher knackig. Und wir bedanken uns immer fürs Zuhören. Noch eine Info in eigener Sache. Wir haben bald Geburtstag.
Woo!
Wir werden nämlich 3. Franzi und ich zusammen. Wir werden 3. Wir sind also noch jünger als das Kind in der Creepypasta hier. Nee, wir feiern 3. Geburtstag. Uns gibt es schon 3 Jahre. Am 10. September. Am 10. September 2017 haben wir Dear David veröffentlicht damals. Die allererste Folge Ende mit Schrecken. Ist schon Wahnsinn. 3 Jahre schon am Podcasten hier. Mit kleinen Pausen, wie ihr ja wisst. Ja, aber trotzdem natürlich, wir möchten das gerne feiern. Und wir möchten das gerne feiern mit einer auf Englisch Q&A-Folge. Also eine Frage- und Antwort-Folge. Ihr dürft uns, sollt uns, könnt uns mit Fragen löchern, die ihr über uns wissen möchtet. Über den Podcast, über uns als Personen, über, ja, behind the scenes, was geht hinter Mikro, was machen unsere Katzen gerade, was kriegen die morgens zu essen, was essen wir dienstags, was machen wir nächstes Wochenende, nein. Natürlich soll es nicht zu privat werden, also wir werden natürlich ein bisschen rausfiltern, so gibt ein paar Sachen, die wir natürlich nicht beantworten werden, das ist klar, aber so, denke mal, so intim werdet ihr nicht, hoffentlich, nein. Fragt uns gerne, was ihr möchtet, generell einfach über den Kosmos in der Schrecken, über uns, Hintergründe, was ihr wissen möchtet, wenn ihr uns immer fragen wolltet, könnt ihr jetzt mal loswerden, könnt ihr gerne per Mail machen, wie immer, post@endemitschrecken.de, ihr kennt die Adresse inzwischen, und am 10. September werden wir dann eine Folge veröffentlichen. Ihr könnt die Fragen einreichen bis zum 7. September, das ist der Montag, und also der Montag vor der Aufnahme dann quasi, um 12 Uhr, haben wir mal gesagt, steht auch online dann jetzt auf Social Media, wenn ihr das hier hört, dann machen wir quasi zu und dann nehmen wir das auf und dann beantworten wir mal einfach alles, was ihr uns fragen möchtet.
Löchert uns bitte.
Genau, und das ist alles als kleiner Special. Das ist ein Special. Und ja, wir arbeiten natürlich jetzt auch dann fleißig an neuen Folgen. Im August war es ein bisschen ruhiger jetzt bei uns. Sorry nochmal für die Verzögerung. Wir hatten echt wieder vielen Trubel noch im Nachgang nach dem Umzug jetzt.
Und aber es war unfassbar heiß.
Genau, das hatten wir uns euch auch schon bei Social Media geklagt, unser Leid. Wie gesagt, folgt uns auf jeden Fall immer generell bei Social, Instagram, Facebook, Twitter, weil da kriegt ihr Updates von uns, auch wenn immer nichts kommt im Podcast, da informieren wir euch, wann was kommt und wie der Status ist. Genau, es war einfach unfassbar heiß, das habt ihr alle mitbekommen, deswegen entschuldigt da unsere kurze Abwesenheit nochmal. War einfach nicht möglich, hier zu denken. Und das muss man manchmal doch, wenn man hier einen Podcast recherchiert. Und ja, aber wir schulden euch ja noch einiges, das heißt schulden, aber wir haben natürlich noch einiges in der Pipeline, was wir schon angekündigt haben. Wir haben immer noch jede Menge unheimlich persönlich Material, da kommt bald wieder was Neues. Wir müssen immer noch unser Schlaf-Special machen, das kommt auch, haben wir alles nicht vergessen, liegt alles auf Halde.
Wir haben auch noch ein angefangenes, recherchiertes Ben Round-Thema hier liegen.
Ben Round machen wir auch noch, genau, kommt alles. Und wie gesagt, unsere Liste, unsere Themenliste ist lang, gar keine Frage, gar keine Angst, also für viele, viele weitere Folgen ist gesorgt. Nur die Zeit muss immer her, ne? Ist ja immer noch alles hier nebenbei bei uns. Und in dem Zuge auch nochmal, wer es unterstützen möchte, das machen schon viele von euch, das ist richtig, richtig geil, es freut uns wirklich mega. Danke,
ja, vielen, vielen Dank.
An alle wirklich von Herzen, die uns jetzt unterstützen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt im Podcast, ihr könnt jetzt auf animatschrecken.de gehen und dann findet ihr da im Menü oben den Punkt unterstützen. Und da könnt ihr lesen, wie ihr uns supporten könnt. Wenn ihr mögt, was wir tun, dann findet ihr da alle Infos, wie ihr uns noch mehr unterstützen könnt. Auch mit Trinkgeld. Und nicht nur eben, dass ihr uns damit helft, sondern zudem kriegt ihr eben auch noch mehr Inhalte. Da machen wir ja bei Patreon und Steady, bei diesen beiden Crowdfunding-Plattformen, machen wir Zusatzinhalte, die ihr nur da hört. Also klickt euch da gerne rein. Bisher sind 2 Folgen da online, mehr ist in Vorbereitung. Kommt auch alles. Und wie gesagt, vor allem aber ist es eben auch einfach das Zeichen, dass wenn ihr mögt, was wir tun, dann ist das so quasi der höchste Lohn, den ihr uns geben könnt, wenn ihr uns da unterstützt. Das finden wir mega und das machen, wie gesagt, auch schon echt einige. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Deswegen, das ist immer ganz toll. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr da keine Möglichkeiten habt, überhaupt kein Problem, dann erzählt es einfach weiter. Erzählt allen Menschen von diesem Podcast, die ihr kennt. Und dann ist es auch ein fantastischer Lohn für uns. Und damit genug geschnackt für diese Folge. Wir sagen wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
Genau. Tschüss, tschüss.
Mach's gut. Tschüss.